Profil Podcast.
Die Strategie von Al-Qaida oder von Bin Laden war, dass man die Amerikaner in den Afghanistan-Krieg so verfangen lässt und dass dort diese Ressourcen ausgesaugt werden und dass dieses Imperium dann so langsam zugrunde geht. Jetzt kann man sagen, dass sie irgendwie damit erfolgreich waren. Also ich denke, Bin Laden wäre heute glücklich über den Ausgang dieses Krieges.
Hallo und herzlich willkommen beim Profil-Podcast. Ich spreche heute mit Emran Feroz, austroafghanischer Journalist und Buchautor, Afghanistan-Experte. Ich bin Siobhan Geetz vom Außenpolitik-Ressort des Profil. Emran, du hast gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror. Das Buch ist schon auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich gratuliere sehr herzlich. Es ist zum richtigen Zeitpunkt erschienen. Es erklärt die Hintergründe dieses sehr langen Kriegs. Aber du hast auch eine sehr persönliche Geschichte, die du verbindest mit dem 11. September. Wir hatten einen Schwerpunkt diese Woche über 9/11. Es ist 20 Jahre her. Die Terroranschläge sind 20 Jahre her. Wie erinnerst du dich an diesen Tag? Du warst ja damals erst 9 Jahre alt, aber hast trotzdem noch sehr, sehr, sehr gute Erinnerungen daran.
Richtig, ja, danke nochmal für die Gratulation. War tatsächlich auch nicht so geplant, dass das, also es war geplant, dass das Buch zu dem Zeitpunkt erscheint, aber dass sich die Ereignisse so überschlagen werden, war dann doch etwas überraschend. Zu deiner Frage, der 11. September 2001, ich kann mich da noch wirklich sehr gut daran erinnern, wie ich an jenem Tag so irgendwie um 12 Uhr irgendwas nach Hause gekommen bin von der Volksschule, also in Innsbruck, im Stadtteil Hötting-West. Die Volksschule lag nur so 6-7 Minuten entfernt von der Wohnung. Ich bin heim mit der gleichen Erwartung wie immer. So, jetzt gibt's Mittagessen. Ich schaue mir irgendwelche Zeichentrickserien an und bin dann in die Wohnung rein, habe gesehen, der Fernseher läuft schon, meine Eltern sitzen im Wohnzimmer, das Essen war auch nicht irgendwie ganz fertig oder so, also hat meine Mutter irgendwie dann nicht mehr so interessiert an diesem Tag und man hat gesehen, wie eben die Türme des World Trade Centers da angegriffen werden und meine Eltern saßen da total schockiert. Und ich habe das so gesehen und ich dachte mir wirklich, so wie sich wahrscheinlich viele damals dachten, die erstmal keine Ahnung hatten, dass das irgendein Actionfilm sei oder so. Top Gun oder irgendwie sowas. Ich weiß, also solche Begriffe sind mir da damals irgendwie, okay, ist sicher irgendein Hollywood-Film oder so. Und dann habe ich gesehen, Moment mal, das sind die ORF2-Nachrichten. Mhm. Und das war dann schon sehr prägend und das ist dann den ganzen Tag so gelaufen. Also ich hatte damals noch nie sowas erlebt, dass es dann wirklich nur den ganzen Tag Nachrichten gab. Ansonsten ist das immer so gestaffelt, keine Ahnung, mittags, nachmittags, abends, Z2 und so. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich auch gesehen habe, hier laufen den ganzen Tag Nachrichten, egal auf welchen Sender. Und ich hatte eine sehr beliebte Anime-Serie, die damals, glaube ich, jedes Kind verfolgt hat, Dragon Ball Z. Und das lief immer um 19 Uhr, weil das auch ziemlich brutal war für damalige Verhältnisse. Also da wurde viel gekämpft und viel geblutet. Und jedes Kind hat um 19 Uhr immer darauf gewartet, so RTL 2 einschalten und diese Serie anschauen. Und an diesem Tag gab es das nicht. Sondersendung stand im Teletext. Und das hat mich ziemlich fertig gemacht eigentlich damals.
Deine Eltern haben das verfolgt, haben die Live-Schaltungen verfolgt, waren entsetzt. Hast du nachgefragt? Hast du das verstanden? Haben sie dir das erklärt? Kannst du dich daran erinnern?
Also ich habe dann, als ich bemerkt habe, dass das kein Film ist, natürlich auch verstanden, was da im Fernsehen gesagt wurde, dass das ein Angriff war. Es fielen verschiedene Begriffe wie also Al-Qaida und Osama Bin Laden. Und man sah irgendwelche Bilder aus Afghanistan, die aber aus der Zeit zuvor stammten, also keine aktuellen Bilder waren das. Und diese Bilder kannte ich dann auch, weil ich natürlich irgendwie auch vor dem Fernseher aufgewachsen bin mit meinen Eltern, die oft die Nachrichten verfolgt haben und vor allem die Lage in ihrer Heimat oder in unserer Heimat damals nur so verfolgen konnten. Heute ist das ja anders. Und die haben mir dann schon erklärt, so ja, das ist Osama Bin Laden, das ist ein Also kein Afghaner, aber der ist irgendwie in Afghanistan. Und so ein bisschen so in Nebensätzen habe ich immer so kleine Erklärungen bekommen. Aber natürlich waren die auch überfordert.
Ja, na klar. Ich muss dazu sagen, deine Eltern sind beide aus Afghanistan. Du bist in Tirol geboren und aufgewachsen und zu dem Zeitpunkt der Anschläge kanntest du Afghanistan eigentlich gar nicht. Warst noch nie dort gewesen, ne? Warst einfach ein Tiroler Volksschulkind. Jetzt hast du im Profil einen sehr persönlichen Text geschrieben, der Titel lautet, wie der 11. September 2001 einen Afghanen aus mir machte. Was hat dieser Tag verändert und warum ging diese Veränderung so tief, dass du sagst, das hat einen Afghanen aus dir gemacht?
Naja, man muss bedenken, also in Innsbruck gab es zur damaligen Zeit viele Menschen aus Ex-Jugoslawien, viele Menschen aus der Türkei. Das waren auch so Leute, mit denen ich hier und da zu tun hatte, in der Schule zum Teil. Aber ich war so immer der einzige Afghane auch davor. Also ich glaube wirklich sogar, dass mein Vater, der Ende der 70er nach Innsbruck gekommen ist, der erste Afghane in Innsbruck war. Oder auf jeden Fall einer der ersten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er der erste Afghane war, der in dieser Stadt aufgetaucht ist und da wirklich länger gelebt hat und studiert hat und so. Und das hat sich dann auch bei mir durchgezogen irgendwie, weil viele Menschen konnten mit Afghanistan nichts anfangen. Und das betraf jetzt nicht nur so die Einheimischen, sondern halt auch eben türkischstämmige Freunde oder bosnischstämmige Freunde, die dann halt so immer gesagt haben, so. Okay, irgendwie, also die hatten ja trotzdem ihre Gruppen und konnten irgendwie mit solchen, also die wussten irgendwie, wo was ist und also nicht wo was ist, aber sie konnten mit anderen Begriffen mehr anfangen als mit den Afghanen. Und auch so Gemeinsamkeiten wie zum Beispiel der muslimische Hintergrund oder muslimische Wurzeln, die haben da auch nicht so eine große Rolle gespielt, weil oft, also für die Leute haben, also zum Beispiel, wenn ich im Hof mit meinen Eltern gesprochen habe, Afghanisch, Dari, Persisch, dann haben das halt, dann war das für viele so komplett was anderes. Also auch die türkischen Freunde meinten so, hey, das klingt voll komisch, aber okay. Aber es gab so keine negative Konnotation. Es war irgendwie etwas Fremdes und Mystisches, natürlich auch für die Einheimischen. Und irgendwie Afghanistan, also so noch, das klang dann nochmal irgendwie so aus irgendeinem, wie heißt der, Karl-May-Roman oder so. Und ja, und dann mit dem 11. September kannte auf einmal jeder Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan. Also man kannte es nicht wirklich, aber man kannte diesen Begriff und dieses Land und so mehr und hat das mit gewissen Dingen assoziiert. Und das hat sich dann natürlich sehr stark abgefärbt in meinem Alltag.
Wie war das für dich in der Schule? Du beschreibst ja in dem Text, du hast dich ja nicht wirklich als Afghanin gesehen, aber durch das Gespräch über Afghanistan wurdest du zum Afghanen. Und das finde ich ja wahnsinnig spannend. Erzähl mal ein bisschen von dem, was in der Schule war, was die Lehrer gesagt haben und wie dich diese Situation zu einem Afghanen gemacht hat, obwohl du noch nie dort warst.
Richtig, ich bin in Innsbruck aufgewachsen und war bis zum damaligen Zeitpunkt nicht dort, hatte auch, wie schon erwähnt, in Innsbruck gab es keine afghanische Diaspora, deshalb hatte ich nicht mit anderen Afghanen zu tun, unsere Verwandten haben alle weit weg gewohnt und ja. Und ich weiß noch, am 12. September bin ich hin in die Schule und irgendwie war schon die ganze Stimmung anders und ein paar Freunde sind gleich her und so, ja, hast gesehen, was passiert ist und so. Und ich so, ja. Und dann hat eher so der Unterricht begonnen, aber der hat nicht so begonnen wie sonst, sondern irgendwie dachte die Lehrerin, sie müsse da jetzt irgendwie dieses Thema ansprechen. Also ich war damals 9 Jahre alt und also so wie die meisten in meiner Klasse. Und sie hat das dann halt so gemacht, dass sie gesagt hat, da haben Anschläge stattgefunden und ich saß ganz rechts in der Klasse, in der ersten Reihe, also ganz rechts nahe der Tür und das Pult war halt ganz links. Und dann hat sie sich so zu mir gewendet und meinte so, ja, Emran, ihr seid doch aus Afghanistan, weißt du, wieso die das gemacht haben? Und ich hatte dann so ein komisches Bauchgefühl und dachte mir so, okay, jetzt muss ich das erklären, ich muss das irgendwie, ich hab irgendwie mit dem mehr zu tun als die anderen Leute hier, ich muss das irgendwie erklären. Und dann habe ich halt irgendwie rausgestottert, dass, weil sie hat dann auch irgendwie Osama bin Laden und so erwähnt. Und ich habe dann gesagt, ja, okay, Osama bin Laden, soweit ich weiß, ist das kein Afghane. Das war so das Einzige, was sich rausgebracht hat. Und ich habe auch gemerkt, dass sie dann irgendwie sich, also sie war dann auch nicht so ganz anwesend und hat sich dann wieder abgewendet, während ich geredet habe. Aber sie hat trotzdem diese Frage gestellt. Und danach halt, also seitdem, also in den darauf folgenden Tagen, wurde ich dann halt echt so zum Afghanen. Dann konnte jeder irgendwas mit mir anfangen. Und dann gab es alles Mögliche. Also viele Kinder in meinem Umfeld haben sich echt so gefreut, dass da jetzt Krieg stattfindet, weil es war ja irgendwie absehbar. Auch ich habe gemerkt, okay, also jedes Kind konnte nachvollziehen, irgendwie, dass nach so einem Angriff irgendwas passiert. Dass mit diesen Schuldigen oder mit den mutmaßlichen Verantwortlichen oder wer auch immer, dass da jetzt irgendwas passiert. Und ich wusste das auch und das war, ja, also das hat mich irgendwie unter Druck gesetzt und auch gestresst und natürlich gab es dann halt auch viel Mobbing, irgendwie so, ja, also hier Bin Laden ist dein Onkel, ihr werdet alle bombardiert, ihr habt das verdient. Ich habe gehört, die werfen jetzt eine Atombombe ab über Afghanistan. Also all diese Sachen habe ich dann ja eine Zeit lang eigentlich ertragen müssen.
Und auch für deine Eltern. Also es war ja 9/11 war ja für viele Menschen mit muslimischem Hintergrund in westlichen Ländern eine Zäsur. Es gab dann viel mehr Beschuldigungen, viel mehr Rassismus. Wie hast du, waren anders jetzt die Ängste natürlich, weil ihr habt ja noch Verwandte dort, ne? Also es muss wahnsinnig stressig gewesen sein. Wie hast du das mitbekommen, wie deine Eltern auch gelitten haben unter diesen Pauschalverurteilungen?
Ja, also das war bei uns in der Gegend ja auch so, dass viele uns kannten und wussten, die kommen irgendwie aus Afghanistan, hat bis dato niemanden interessiert. Und dann auf einmal war es interessant. Und da gab es dann halt auch irgendwelche komischen Sprüche, komische Blicke. Und mein Vater hat den Vornamen Jakob, also Jakub sagen wir, aber es ist halt bei ihm auch geschrieben so Jakob. Und das klingt ja sehr vertraut, Jakob. Und also er hatte da eine komplett andere Erfahrung jetzt auch zum Beispiel als ich, weil das macht dann zum Beispiel mein kleiner Bruder heißt Elias. Und so vertraute Namen machen einen großen Unterschied aus. Und deshalb hat mein Vater oft auch jetzt gar nicht in den Jahren zuvor vor 9/11 immer jetzt die ganze Zeit negative Erfahrungen gehabt. Und ja, aber nach den Anschlägen sind dann halt auch viele zu ihm gekommen, auch auf der Arbeit und so, ja, Jakob, irgendwie, was ist da jetzt los eigentlich? Was macht ihr da genau? Was macht ihr Afghanen und so? Und der hat das dann immer versucht, ein bisschen ausführlicher zu erklären, weil er eben damals, als er in Innsbruck angekommen ist, hat er dort Politikwissenschaft studiert und hat sich viel mit diesen Dingen auch auseinandergesetzt, schon zuvor, also privat. Und der war dann auch immer in Erklärungsnot und oft hat er auch den Geduldsfaden verloren, sage ich mal, und hat dann irgendwie zu den Leuten gesagt, hey, weißt du was, du hast keine Ahnung, so hör auf mich zu nerven, weißt du, weißt gar nicht, was eigentlich abgeht in diesen ganzen Ländern und also was soll ich dir erklären? Und ja, also es war dann wirklich so der Fokus irgendwie auf uns in der Schule, in der Gegend, in der wir wohnten. Und das war aber eben auch das Interessante, war, es war nicht nur explizit jetzt von der einheimischen, wie soll ich sagen, also bio-österreichischen Bevölkerung, sondern halt wirklich auch, wie gesagt, türkischstämmige, kurdischstämmige, Menschen aus Ex-Jugoslawien, die haben sich alle ähnlich verhalten zum Teil, und wir waren so die Projizierfläche von dem Ganzen.
Also ein neues Feindbild wurde auch geschaffen, ne, mit den Anschlägen
Ja.
vom September. Du warst das erste Mal in der Heimat deiner Eltern als Jugendlicher. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das war, diese erste Reise, und wie es vor allem war, als Tiroler dorthin zu kommen, wo es schon sehr anders ist, so dieser Kontrast, wie hast du das erlebt?
Ja, also ich war damals dort, als meine Oma gestorben ist, mütterlicherseits, und bin dann dorthin geflogen mit meiner Mutter. Und es war, also ich hatte sprachlich auch damals keine Probleme, obwohl ich natürlich in den letzten, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, mich da natürlich massiv verbessert habe und mittlerweile diese Sprachen so gut wie fließend spreche, also Dari auch, aber Afghanistan hat ja zwei Amtssprachen, also Dari und Pashto. Und das ist ein Unterschied zu damals. Es war natürlich auch, ich war in einem Umfeld, was irgendwie dann sehr irgendwie so wohl behütet war. Man war nur familiär dort, man durfte vieles nicht machen. Man hat natürlich auch vieles nicht gemacht, weil man zu jung war und sich nicht getraut hat. Also irgendwie einfach normal rausgehen und irgendwas machen und so, irgendwelche Erledigungen machen. Das war halt oft auch nicht drinnen. Es war schon ja, eine ganz eigene Erfahrung, aber so. Ich habe mich nicht unbedingt als Tiroler dort gefühlt dann. Also mir wurde das jetzt auch nicht so vermittelt. Aber natürlich, sobald, also vor allem damals, wenn Verwandte haben gewusst, okay, der war noch nie hier, der ist hier nicht aufgewachsen und so, die waren sich erstmal nicht sicher, ob ich überhaupt mit ihm normal kommunizieren kann. Gibt es ja auch. Und auch so Essgewohnheiten und solche Sachen. Aber ich war da zum Glück irgendwie, das ist so eine Angewohnheit, die ich bis heute habe, dass ich da eigentlich relativ flexibel bin und mich nie beschwer. Deshalb war das jetzt nicht kompliziert, aber ja, es war natürlich schon eine eigene Erfahrung, vor allem wenn man bedenkt, dass zum Beispiel das Kabul, was ich aus den Geschichten meiner Eltern kannte, aus den Geschichten meines Vaters kannte oder meines Onkels, also die sind alle nach Österreich bevor oder halt nach Europa oder in die USA, bevor es überhaupt den Afghanistan-Krieg gab. Also in den 70ern und so. Und also die haben dieses Afghanistan von denen existiert halt nicht mehr. Und das ist etwas, das ist mir sofort aufgefallen. So, als ich das alles gesehen habe, dachte ich mir so, okay, ich weiß nicht, ob das zum Beispiel mein Vater packen würde, das so zu sehen. Der war nämlich seitdem gar nicht mehr dort. Und, also
Weil
der
so
war wirklich.
war als die Geschichten, die du, als aus den Geschichten, die du kanntest.
Ja, genau, also halt generell nur von der Zerstörung her, von der Armut her und diese Dinge. Und ich denke auch, dass viele, so von der Generation meines Vaters, mir ist es dann auch während meiner Recherchereisen oft aufgefallen, am Flughafen und so, habe ich manchmal so ältere Leute gesehen, wo ich sofort gemerkt habe, der war hier mehrere Jahrzehnte lang nicht mehr, weil der das überhaupt nicht gepackt hat, was er da alles gesehen hat. Schon, also der hat innerhalb von 5 Minuten, nachdem er aus dem Flugzeug ausgestiegen ist, was er da schon alles gefühlt hat, gerochen hat, gesehen hat und so, das war denen schon zu viel. Und da dachte ich mir damals auch, das könnte einigen zu viel werden in meiner Familie.
Das heißt ja, ein Land, das ständig belagert, erobert, verlassen, zerstört wurde, also auch schon vor Jahrzehnten an, es fängt ja eigentlich an, ab den 70ern. Du hast jetzt gesagt am Anfang, du, diese erste Situation, wo die Lehrerin dich fragt, erklär uns das mal, ne? So einen Neunjährigen, es ist auch ziemlich hart, und du warst dann der Afghanistan-Erklärer. Jetzt muss man aber sagen, eigentlich bist du nie wieder aus dieser Rolle rausgekommen. Das hat angefangen am 12. September, wie du ein Kind warst, und seitdem erklärst du dieses Land, hast es oft bereist, bist Journalist geworden, hast ein Buch geschrieben. Warum bist du quasi in dieser Rolle geblieben?
Ja.
Dazu ein paar Sätze sagen, und wie ist das für dich heute, 20 Jahre später?
Ja, also ich bin eben, das ist eben wirklich so, dass ich irgendwie zum Erklärer geworden bin und das immer noch irgendwie bin. Und ich muss auch sagen, ich hatte wirklich lange dieses Bauchgefühl, was ich damals hatte, als meine Lehrerin mich das gefragt hat. Das habe ich manchmal sogar heute noch. Also jetzt nicht unbedingt während eines Interviews oder so, aber wenn ich irgendwo bin und mein Gegenüber auch nicht weiß, dass ich Journalist bin oder so, und irgendwie Afghanistan und keine Ahnung, vielleicht weiß er nicht mal, dass ich Afghane bin und ich höre nur irgendein Gespräch mit oder so. Und dann kommt auf einmal irgendwas, wo man vielleicht echt einfach nur aufgrund seiner Herkunft sowas gefragt wird oder irgendwie sich mit dem konfrontieren muss. Da denke ich mir dann auch, also ich habe oft dann wirklich fast das gleiche Gefühl, also weil das ist so ein Gefühl, das so in der Magengegend, keine Ahnung, das hat sich so irgendwie eingeprägt. Und das war auch spät in den Jahren darauf immer so, weil, um auf deine Frage zurückzukommen, es war dann halt so, ich habe mich generell viel für Geschichte und Politik interessiert und wie gesagt, ich bin vorm Fernseher aufgewachsen am Abend immer. Meine Eltern haben alles verfolgt und zwar in erster Linie nicht afghanisches Fernsehen. Damals gab es ja dann afghanische Sender, die man über Satellit hat empfangen können und so. Aber es war alles kompliziert und mein Vater ist da sehr, sag ich mal, deutschsprachig irgendwie aufgewachsen. Und wir haben das dann immer nur auf Deutsch angeschaut, also hier ORF, ZDF, ARD, Arte, das waren so diese 4 Sender. Da gab es dann immer alles Mögliche, jetzt nicht nur was Afghanistan angeht, sondern diese gesamte Region, den gesamten Nahen Osten, obwohl Afghanistan gar nicht zum Nahen Osten gehört, aber wurde dann immer oft alles so dazugezählt. Und ich habe da immer auch, also ich habe immer diese Berichterstattung verfolgt und je älter ich wurde, umso unzufriedener war ich auch mit dem, was ich so sah. Also wirklich so Klischees, viel Orientalismus, viel Halbwissen, was einfach auffällt, wenn man nur aus diesem Land kommt und gewisse Sachen weiß. Dann hat man oft schon gemerkt, so, hä, was redet der eigentlich? Auch in der Schule oft. Ich weiß, einmal war zum Beispiel, das war im Gymnasium, ich glaube, da war ich 16 oder 15 oder 16, da hat unsere Lehrerin irgendeinen Abendschüler hergeholt und der war halt älter und meinte so, der Vater von dem sei US-Soldat und dieser Junge würde gern ein Referat halten und also irgendwie halt in unserer Schule, in unserer Klasse. Und dann war der da und hat halt erzählt, wie sein Vater US-Soldat war im Irak und in Afghanistan und hat das halt voll heroisiert und keine Ahnung. Ich habe dann irgendwann so gesagt, hey, Moment mal, also bei allem Respekt, aber es gibt ja auch genug Berichte, dies, das, da viele Dinge sind da passiert. Da lief ja der Krieg schon fast 10 Jahre lang. Und hier Kriegsverbrechen, dies, das. Also man kann ja nicht alles so irgendwie so darstellen, als ob das voll die super Demokratiesoldaten waren und dein Vater war jetzt halt dort und irgendwie. Und dann hat sich da ein Disput entwickelt und dann wollte der mit mir nicht diskutieren. Und also ich war immer interessiert an dem Ganzen und meinem Umfeld ist auch immer aufgefallen, dass ich das irgendwie kann. Also dass ich erklären kann, debattieren kann und so und schreiben kann. Das mit dem Schreiben hat sich dann spätestens entwickelt, als ich glaube, da war ich 17. Also ich bin einmal sitzen geblieben im Bock, im Gymnasium. Und ich hatte erst einen Deutschlehrer, der sehr streng war und der ja niemanden ein Eins ergeben hat und so. Und er wusste, also ich war einer seiner besseren Schüler, aber er hat niemanden so gelobt und motiviert. Niemand hat ein Einser bei ihm. Und dann, als ich sitzen geblieben bin, war ich bei einer Lehrerin, die komplett anders war. Und bei der hatte ich dann nur Einser und irgendwann hat sie gesagt, ja, du kannst toll schreiben und argumentieren, du musst da was draus machen und so. Und ja, dann ja, habe ich halt studiert und so weiter und so fort. Und so hat sich das dann entwickelt.
Du bist dabei geblieben beim Schreiben. Jetzt
Genau,
würde
ja.
ich trotzdem, also ich würde dich, was heißt trotzdem, ich würde dich jetzt bitten, in der Rolle des Erklärers zu bleiben. Kommen wir am Ende jetzt bei der letzten Frage zurück auf die aktuellen Geschehnisse. Also die USA und ihre Alliierten sind endgültig abgezogen. Es gab noch einen schweren Terroranschlag in Kabul am Flughafen mit vielen, vielen Toten. Bekannt hat sich der IS-Ableger in Afghanistan, also Islamischer Staat K, ISIS-K nennen sich die. Jetzt kämpfen die, oder das heißt, sie kämpfen, die Taliban bekämpfen ISIS-K, die sind sich überhaupt nicht einig. Kannst du erklären, viele Leute fragen sich jetzt, warum bekämpfen sich jetzt die Islamisten untereinander? Was sind denn die Unterschiede, die wichtigsten zwischen den Taliban und dem Islamischen Staat in Afghanistan?
Genau, also ISK heißt Islamischer Staat in der Provinz Khorasan. Khorasan ist der historische Name der Region, in der Afghanistan heute liegt. Und eben wird auch in vielen so islamischen Schriften und so genannt. Und auch vielen historischen Schriften seit Jahrhunderten. Und die Sache mit dem IS und den Taliban ist halt, naja, ein bisschen komplexer, als viele vielleicht denken. Der IS ist in Afghanistan aufgetaucht, nachdem es diese IS-Geschichte in Irak und Syrien gab. Es war aber wohl eine eher unabhängige Zelle. Also es ist jetzt nicht so, dass Iraker und Syrer oder so dahin sind, sondern dass da Dynamiken in Afghanistan oder im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet auch gegeben. Weil die Taliban, gibt es auch in Pakistan, die pakistanischen Taliban, und da gibt es dann Verflechtungen. Und einige hatten sich dann von diesen Gruppierungen gelöst und haben sich da formiert und dem IS die Treue geschworen, dem IS in Irak und Syrien, also dem Abu Bakr al-Baghdadi, der damals der IS-Kalif war. Und das
Und
war
das
dann.
waren eigentlich Taliban, denen die Taliban selbst nicht radikal genug sind. Kann man das so etwas vereinfacht zugespitzt formulieren?
Genau, man kann das so sagen. Es gab aber auch einen ideologischen Drift. Da gab es zum Beispiel einen Taliban-Kommandanten, der war in Guantanamo und wurde dort zum Salafisten, weil da waren halt auch viele andere, die sich zu dieser Strömung des Islams bekannten. Und der wurde zum Salafisten. Der Salafismus hat in Afghanistan, ist eine Minderheit dort. Also die Mehrheit Afghanistans gehört dieser traditionellen Rechtsschule an, also dem Hanafismus, was dem Sunnitentum untergeordnet wird. Und das betrifft auch die Taliban. Und dieser Kommandant da, der ist dann freigelassen worden und
Der
ist zurück.
Salafismus, Entschuldigung, ganz kurz, das müssen wir auch erklären. Der Salafismus ist eine besonders strenge Auslegung des Islam, die sich sehr wortwörtlich an den Koran hält. Kann man das so sagen?
Ja, richtig. Wobei eben natürlich, es gibt auch genug Salafisten, die total friedlich sind. Aber vor allem diese sehr extremen dschihadistischen Akteure wie der IS werden diesem dschihadistischen Salafismus untergeordnet. Und dieser Typ ist zurückgekehrt, radikalisiert aus Guantanamo. Und die Taliban, die haben das gemerkt. Die wollten den irgendwie kontrollieren. Die haben gemerkt, der ist nicht mehr so auf einer Linie mit denen. Und das hat dann nicht so funktioniert. Und er hat sich gelöst und hat dann da eben viel gemacht, wurde dann auch getötet durch einen Luftangriff der Amerikaner, wo manche sogar gemutmaßt haben, dass die Taliban vielleicht indirekt da mitgearbeitet haben. Das ist schon einige Jahre her. Und eben diese ideologischen Unterschiede zwischen den Taliban, die sich wirklich also als islamistisch militante Gruppierung tatsächlich hauptsächlich auf Afghanistan fokussieren und deshalb von einigen Beobachtern auch als nationalistisch betrachtet werden, und dem IS eine globalistisch, dschihadistische Agenda hat und diese Grenzen halt nicht sieht. Diese Gräben haben sich dann geöffnet und dann gab es gleichzeitig auch einen ähnlichen Herrschaftsanspruch natürlich. Und da kam es dann schnell eigentlich zum Krieg zwischen diesen zwei Gruppierungen. Und es war dann irgendwie sehr komisch zum Teil, wie man sehen konnte, wenn man sehen konnte, dass die Taliban und die afghanische Regierung und die Amerikaner den IS in Afghanistan bekämpfen. Dann gab es auch irgendwie so komische Theorien zum Teil, dass zum Beispiel jener Akteur irgendwie den IS unterstützen würde. Zum Beispiel die afghanische Regierung hat gesagt, die Taliban arbeiten manchmal auch mit dem IS zusammen. Die Taliban haben gesagt, ha, wir haben Leute verhaftet, die für die Regierung tätig waren, die waren beim IS. Da hat es dann alles Mögliche so gegeben und vieles auch unbestätigt. Aber dieser Kampf wurde dann wirklich sehr intensiv fortgeführt und läuft bis heute noch. Erst vor kurzem, ich glaube vor ein paar Tagen war das, oder gestern, vorgestern, haben die Taliban gesagt, dass sie mehrere Dutzend IS-Extremisten in der Stadt Jalalabad verhaftet hätten. Und ja, also wie das jetzt weiterlaufen wird, wird sich zeigen. Aber es gab schon vor einem Jahr eine sehr interessante Entwicklung, die vielleicht die Zukunft prägen wird, und zwar in der nordostafghanischen Provinz Konar. Dort wurde der IS, also ein kleines Gebiet wurde dort vom IS kontrolliert. Die Taliban haben den IS am Boden bekämpft und die Amerikaner haben Luftangriffe gestartet gegen den IS. Da haben dann einige Beobachter gesagt, aha, hier sieht man ja eigentlich schon die neue Antiterroreinheit der Amerikaner, und zwar die Taliban. Und manche mutmaßen, dass das jetzt vor allem nach dem letzten Anschlag auch und so noch mehr in diese Richtung driften könnte. Es gibt noch IS-Zellen und mittlerweile sind diese Zellen auch so strukturiert, dass das nicht nur irgendwie ehemalige Taliban-Kämpfer sind oder so, sondern wirklich sehr ideologische Fanatiker, die sich da zusammengefunden haben und eine eigene Dynamik entwickelt haben.
Und der große Unterschied, du hast das eh schon gesagt, ist ja zwischen IS und Taliban, ist ja, dass die Taliban eigentlich immer nur ausschaut auf die Herrschaft innerhalb Afghanistans und der Islamische Staat, egal wo er operiert, es gibt ja Dutzende Ableger auf vielen verschiedenen Kontinenten, will er immer den globalen Dschihad. Ne? Das heißt, den Westen ist er deswegen auch gefährlicher, weil der Islamische Staat schreckt nicht zurück vor Anschlägen im Westen. Wie schaut es aus mit, vielleicht letzte Frage jetzt, mit anderen Gruppen? Also jetzt, wo die Taliban Afghanistan zurückerobert haben, ist ja eine Angst des Westens, dass sich da wieder Zellen bilden könnten, die da wie damals Al-Qaida eine Gefahr für den Westen darstellen. Ist der Islamische Staat die einzige Gefahr oder gibt es noch andere Gruppen?
Also eine andere Gruppe, die natürlich oft erwähnt wird seit 9/11, ist ja Al-Qaida. Und bei Al-Qaida war es in den letzten 20 Jahren so, dass sie eigentlich auf dem Schlachtfeld keine dominante Rolle gespielt haben und sich aber gleichzeitig, also die Strategie von Al-Qaida oder von Bin Laden war, dass man die Amerikaner in den US, also in den Afghanistan-Krieg, ja, so verfangen lässt und dass dort diese Ressourcen ausgesaugt werden und dass dieses Imperium dann so langsam zugrunde geht. Jetzt kann man sagen, dass sie irgendwie damit erfolgreich waren. Also ich denke, Bin Laden wäre heute glücklich über den Ausgang dieses Krieges. Gleichzeitig hat Al-Qaida sich global expandiert. Also Al-Qaida gibt es in Syrien, in Somalia, in Jemen und auch in einigen anderen Staaten. Also es gibt jetzt hier eine globale Al-Qaida-Crew. Und wie ob Al-Qaida wirklich jetzt sich wieder in Afghanistan festmachen wird, da gehen so die Meinungen auch, ich sag mal, so der Experten auseinander. Da gibt es die eine Seite, die sagt nein, weil irgendwie in den letzten 20 Jahren gab es nicht viel Al-Qaida in Afghanistan, weil tatsächlich viele offizielle deutsche Militärs, US-Militärs, die konnten nicht sagen, ob es da jetzt 4 Al-Qaida gibt oder 400 oder 4000. Solche Fragen konnten die nicht beantworten. Und deshalb sagt da die eine Seite eher, ja, also die haben da keine Rolle gespielt und die Taliban haben Interesse an einer internationalen Anerkennung und so und da würden sie sich wieder selber ins Bein schießen. Dann sagt die andere Seite, naja, es ist nicht klar, ob es wirklich da niemanden gab in den letzten Jahren oder ob sie sich nur erfolgreich verstecken konnten. Und jetzt nach dem Sieg der Taliban kann es sein, dass viele von denen da wieder einen Aufwind erleben. Dass sie sich freuen, egal wo sie sind, also militant-islamistische Akteure auf der ganzen Welt, nicht nur Al-Qaida, sondern jetzt auch Hisbollah oder also auch schiitische Extremisten und so weiter, die Hamas und so. Also jeder hat eigentlich viele, auch also in der arabischen Welt, viele, die überhaupt nichts von über Afghanistan wissen und so und auch die Taliban nicht kennen. Das ist vielleicht auch der Knackpunkt. Sie kennen sie nicht, sie wissen vielleicht gar nicht, dass sie diese nationalistische Agenda auch haben. Aber viele von denen haben sich schon sehr gefreut über das, was passiert ist und über den Sieg der Taliban. Und ich persönlich bin eher auf der Seite der erstgenannten Experten. Ich denke, dass Al-Qaida sich da jetzt nicht so festmachen wird und dass das jetzt auch nicht im Interesse der Taliban liegt. Aber kann natürlich sein, dass auch ich hier falsch liege.
Das ist auch sehr komplex und es spielen sehr viele Faktoren mit rein. Emran, vielen Dank für das Gespräch. Ich möchte nochmal jetzt am Ende das Buch, den Hörerinnen und Hörern dein Buch ans Herz legen. Der längste Krieg ist soeben erschienen und auch das aktuelle Profil mit einem riesen Schwerpunkt zu 20 Jahren 9-11 haben wir verloren. Und was sind die Folgen? Das sind die Fragen, die wir aufwerfen. Das ist ein Schwerpunkt, der zieht sich durch alle Ressorts mit sehr interessanten Texten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und danke, Emran, für das Gespräch.
Danke dir.